Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Mein Name ist Lydia Bissmann und ich darf heute Irmi Horn vom Kunstgarten und die bildende Künstlerin Lisa Reiter bei mir begrüßen. Ich habe euch gemeinsam eingeladen, weil ihr euch beide kennt. Und der Kunst und der Kunstgarten war auch ein Wunsch vom Alex, der das Studio hier betreibt, das Pod. Der fährt mit dem Fahrrad immer am Weg zur Arbeit vorbei bei euch und der hat sich das gewünscht und das haben wir gerne erfüllt. Ah, bevor wir anfangen zu tratschen, stelle ich euch kurz vor für alle, die euch noch nicht kennen. Irmi Horn, du leitest seit über 20 Jahren den Kunstgarten im Bezirk Gries. Du hast dafür vom Land Steiermark, also du machst es gemeinsam mit deinem Mann Reinfried und ihr habt 2017 habt ihr das goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark dafür bekommen und 2024 wurdest du für deine Kulturarbeit Bürgerin der Stadt Graz. Lisa, du bist bildende Künstlerin, hast dich in letzter Zeit auf Skulptur und Fotografie spezialisiert und du hast auch was bekommen, nämlich 2021 den Morgensternpreis der kleinen Zeitungen des Landes Steiermark und im gleichen Jahr den Kunstförderpreis der Stadt Graz, genau. Und deine Arbeiten sind Teile der Sammlung Neue Galerie und der Stadt Graz. Und also ich habe mir den heutigen Podcast und also ich habe mir drei Begriffe dafür ausgesucht und das sind eben Träume, Räume und Figuren. Aber bevor wir uns darüber unterhalten, stelle ich euch unsere Aufwärmfragen. Und zwar ist es ein bisschen gemein, ihr kriegt von mir so ein Begriffpaar und müsst euch für eines entscheiden. Und es muss nicht unbedingt das sein, dass ihr lieber habt, sondern eigentlich ist es so gemeint, dass ihr das nehmt, womit ihr besser leben könnt. Okay, Irmi, ich fange mit dir an. Audio oder Video?
Video.
Mhm. Lisa?
Audio.
Okay, weil wir jetzt im Podcast sind.
Ich kann einfach mit Audio sehr viel anfangen und auch im Atelier immer eigentlich irgendwelche Audio-Podcasts oder Ö1-Sendungen am Laufen habe und ich von Audioaufnahmen einfach sehr gut lernen kann und gut aufnehmen kann.
Aber hörst du da konzentriert zu? Weil ich lasse auch immer was laufen im Hintergrund. Aber ich muss es mir dann manchmal nochmal anhören, weil das ist so…
Unterschiedlich, aber schon, ja.
Mhm. Ja, gut. Dann das nächste Begriff bei ist Kunst oder Kultur, Lisa?
Kunst.
Mhm. Magst du das begründen?
Nein.
Muss nicht. Und Irmi?
Kultur, weil die Kunst ist ein Teil der Kultur. Und eine Gesellschaft outet sich dadurch, welche Kultur sie zulässt. Das ist dann die Kultur dieser Gesellschaft. Also ist für mich Kultur der Oberbegriff.
Mhm. Da muss ich da Irmi recht geben.
Also es ist aus so einem Spiel und es soll ja zum Diskutieren anregen. Es gibt kein richtig oder falsch. Und jetzt aber ich habe trotzdem ein bisschen eine gemeine Frage. Natur oder Kultur, Irmi?
Gehört zusammen. Das eine geht unter das andere nicht. Kann man nicht scheiden. Denn die Säulen der Menschheit sind Natur, Kultur und Wissenschaft. Das macht den Menschen aus. Das kann man nicht trennen.
Mhm. Und Lisa?
Darf man dir auch weiter sagen?
Ja, einmal gibt es ein Veto. Okay, fangen wir mit den Träumen an. Liebe Irmi, du leitest eben seit über 20 Jahren gemeinsam mit deinem Mann den Kunstgarten. Und ein Garten an sich ist ja für viele schon ein Traum. Wie ist es, was kann man sich jetzt unter einem Kunstgarten vorstellen?
Der Kunstgarten, es beginnt mit dem Paradies. Die Vorstellung von Paradies macht Menschen glücklich und viele Kulturen haben in ihrem Ursprung Paradies und Paradies als Garten.
Mhm.
Ein Garten ist aber durch den Menschen gemacht. Deshalb kann der Gärtner oder die Gärtnerin darinnen die eigenen Vorstellungen verwirklichen aber nur im Einklang mit der Natur. Denn alle Vorstellungen, Wünsche der Anlage und so weiter können nur funktionieren, wenn die Natur mitspielt. Das ist also einmal der Garten als ein Ort, in dem ein Mensch Freiheit hat, Freiheit, seine Ideen umzusetzen. Sind wir dann beim Boys gleich irgendwie, nicht? Weil,
genau.
Weil jeder irgendwelche Antriebe hat, irgendwas zu gestalten oder zu machen, was natürlich einen unterschiedlichen Background für jede einzelne Persönlichkeit hat. Da kommen wir dann auf die Diversität der Gesellschaft und so weiter. Ja, der Garten ist also ein Ort der Zusammenkunft bei uns, weil ich der Meinung bin, dass eine Gesellschaft nur funktionieren kann, wenn genügend Kommunikation stattfindet. Also
Hauptsache, man bleibt im Gespräch, unter dem Motto, ja.
Ja, es geht nicht, dass Menschen ausgeschlossen werden. Da hat man nichts davon, weil ein Mensch ist kein Einzelwesen. Wir sind alle miteinander verbunden und voneinander abhängig, von vorn bis hinten, vom Geborenwerden bis zum Sterben. Und deshalb ist es einfach wichtig, Kommunikationsräume zu schaffen.
Mhm.
Und der Garten, in dem ich ja aufgewachsen bin, bin dann später zwar ausgezogen und dann wieder zurückgekommen, war dann eine Möglichkeit, einen solchen Begegnungsraum zu schaffen. Und zwar erstens einmal über die Natur Menschen zu erreichen, die über die Kunst nicht zu erreichen sind oder die mit Wissenschaft auch nicht unbedingt auf Du und Du stehen.
Aber sie interessieren sich für Pflanzen.
Es ist aber genau. Die Pflanzen. Es sind die Pflanzen, die ja für alle ein Medium, also die Natur ist ein Medium für uns alle. Ohne die Natur, wir selber sind Natur, existiert überhaupt nichts. Ne? Also ist die Natur so eine Grundlage und in dem Garten kann man eben Natur anschauen. Wir haben verschiedene besondere Pflanzen und unheimlich viele Rosen.
Wie viele Sorten sind es jetzt?
Naja, weiß nicht, 150 sage ich einmal. Es sind von manchen mehrere, weil sie so schön sind und so duften. Alles entsprungen aus einer Sucht, nicht aus einem. Ich habe einmal geraucht, das Rauchen habe ich mir abgewöhnt und dann sind halt transferiert verschiedene andere Süchte entstanden.
Sammeln.
So Sammlungen, es ist alles vollgestopft worden und eben auch mit Rosen. Und
Bücher, ihr habt ja eine riesige Gartenbibliothek.
Ja, und Bücher, natürlich, weil wenn du dich mit dem Garten beschäftigst, musst du dich auch auskennen, da kommt dann die Wissenschaft dazu, nicht? Es ist nicht alles so tradiert, ja, das war immer so und jetzt machen wir das immer so. Wenn man zum Beispiel das älteste Buch anschaut, das wir haben, das ist von 1546 von Leonhard Fuchs, nachdem die Fuchsie heißt. Da drinnen stehen zum Beispiel unheimliche Geschichten, die man aber revidieren muss, weil es ist ziemlich viel Zeit vergangen.
Ist ziemlich viel Zeit vergangen.
Aber die Stiche selber, die gelten heute noch. Also die Kunst ist geblieben. Die Wissenschaft hat sich verändert. Die Kunst ist geblieben. Die sind aus dem Umfeld von Dürer. Und das ist ja auch das Wesentliche, nämlich dass die Kunst so alle anspricht und damit diese Kommunikation zustande kommt. Wie auch über die Natur, aber eben über die Jahrhunderte die Wissenschaft, die sich mit der Natur auseinandersetzt, gelernt hat. Die Wissenschaft hat ja auch den Anspruch, dass sie sich immer erneuert. Das ist ja das Tolle,
genau,
nicht? Dass sie nicht sagen, das ist auf immer und ewig so, sondern Du lernst was dazu und dann merkst du, das stimmt gar nicht, das geht in eine andere Richtung. Und diese eben, die Wissenschaft und die Kunst und die Natur, den Menschen zu vermitteln im Garten, das ist so ein Ansatzpunkt, um ans Jetzt zu binden und in die Zukunft zu gehen und nicht in der Vergangenheit zu verharren.
Genau, das ist das Stichwort, weil das ist auch der Grund, auch ein weiterer Grund, warum ich euch beide eingeladen habe, weil ja zwischen euch sehr viele Jahre liegen, aber Ich finde es eben spannend, eben die Diskussion so zu führen. Eben im Kunstgarten gibt es Lesungen, Theater, Musik, Filme, eben die Gartenbibliothek, die 4.500 Bücher circa umfasst, das 5 Jahrhunderten. Und man kann aber auch deine Werke finden, Lisa. Du bist eine bildende Künstlerin. Für manche Menschen ist es ein Traum, Künstlerin zu sein, aber oft eben auch wegen der Unerreichbarkeit eines Traumes. Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
Warum habe ich mich dafür entschieden? Ich glaube, dass das ein Weg ist, den ich einfach verfolge und wo nicht so die Entscheidung am Beginn war, sondern sich das entwickelt hat und dann aber ganz konkret die Entscheidung gefallen ist, dort weiterzugehen und das zu intensivieren. Und der Grund ist, glaube ich, dass ich das einfach unbedingt machen muss. Also ich glaube, es ist einfach
schöne Antwort.
Es ist auf jeden Fall ein Müssen mit der Beschäftigung, mit Materie, mit Material, mit am ständigen Rausfinden, wie was funktioniert, mit einer Beobachtung, die irgendwie verarbeitet werden muss. Genau.
Mit Wissenschaft, genau. Du bist ja Bildhauerin und du arbeitest dreidimensional, also man kann um deine Werke eben auch rundherum gehen. Man kann sie von allen Seiten betrachten, aber als Begriff hat der Raum für dich ja auch noch eine andere Bedeutung. Und jetzt versuche ich das irgendwie runterzubrechen. Kann man sagen, dass du wie so eine Art Detektivin auf der Suche bist nach den Spuren, die Menschen an Objekten oder Räumen hinterlassen?
Ja, schon. Ich würde sagen, dass ich irgendwie gerade in meiner Arbeit so eine Art Observer-Rolle irgendwie eingenommen habe und so in der Beobachterinnen-Position ganz gern bin, wo ich mir Räume anschaue, wo ich gern auf Spurensuche gehe in Räumen, wie die benutzt werden, welche Hinterlassenschaften es dort gibt, wie man irgendwie so zwischenmenschliche Begegnungen in Räumen ablesen kann, wie Räume unsere Begegnungen formen und wie wir die Räume dadurch formen. Das interessiert mich sehr stark und ich glaube, da gibt es auch Überschneidung auf jeden Fall mit dem Kunstgarten,
ja,
weil eben
ja,
diese,
genau.
Ja, weil ich einfach glaube, dass Räume uns formen und wir Räume formen und man dadurch einfach eine Umgebung schafft und man von einer Umgebung auch geschaffen wird. Und
ja,
diese Beobachtungen sind gerade eine ganz zentrale Sache in meiner Arbeit.
Genau, und da gibt es, also deine Arbeiten waren ja an sehr vielen Orten, in den wichtigen Kunstorten in Graz zu sehen, im Kunsthaus, in der Neuen Galerie, Schaumbad, im Kunstgarten natürlich, gibt es immer noch, die Akte gibt es immer noch. Letztes Jahr hattest du eine Einzelausstellung in der Akademie Graz und warst aber auch Teil der Gruppenausstellung in Reininghaus. Da ging es auch um Räume, das ein Zimmer für mich allein war der Titel. Und dort wurde meine Lieblingsarbeit von dir gezeigt, Schnee rund ums Haus.
Mhm.
Und das ist eben, also magst du kurz darüber erzählen? Und du warst mit dieser Arbeit auch auf der Parallel Vienna.
Genau.
Das ist eine junge Kunstmesse, die immer an anderen schönen Orten stattfindet. Magst du kurz über Schnee rund ums Haus reden und auch erzählen, wie kommt man denn dazu, dass man auf der Parallel Vienna ausstellt?
Ich würde ganz gern vorher noch sagen, dass die Ausstellung in der Akademie Graz eine Duo-Ausstellung war mit Sonnhild Essel gemeinsam. Und deswegen, ich möchte es gern sagen, weil das so eine wichtige Zusammenarbeit für mich war. Und deswegen ist es voll wichtig, dass ich sie erwähne, genau. Die Arbeit der Schnee rund ums Haus hat sie aus einer Beschäftigung mit einer Art von Spannung und Druck entwickelt. Und ich habe zu der Zeit eben diese so eine Art Spannungsverhältnis und Druck, den man in einem Körper verspüren kann, genauer untersucht und habe dort Keramikarbeiten gemacht. Also die Arbeit besteht im Endeffekt aus Bausteinen und erinnert an eine vergrößerte Kinderbausteinansammlung. Und diese Bausteine habe ich dann im noch nassen Zustand mit einem Zurgurt verschnürt. Da haben viele Personen daran gezogen an der Arbeit.
Echt?
Und so hat sie sich genau verformt. Und dann wurde es erst gebrannt. Und eigentlich war diese ganze Arbeit so eine Art Prozess. Und zum Ende vom Prozess hat für mich so eine Art heilendes Element dann irgendwie Einzug gefunden. Und deswegen ist die Arbeit zum Schluss beflockt und hat quasi so eine samtige rosa Oberfläche.
Obwohl es Keramik ist. Das zerbricht, wenn man ungut damit umgeht.
Genau. Und mich interessieren halt einfach so also Materialverfremdungen. Also
ja.
Es kommt in meiner Arbeit immer wieder vor, dass ein anderes Material über einem anderen drüber ist oder dass etwas mit einem anderen Material überzogen ist. Das ist was mich beschäftigt.
Genau. Und die Vienna, die Parallel Vienna?
Dort bin ich gelandet auf Einladung von der Kunsthalle Graz. Und mit der Kunsthalle Graz habe ich eigentlich schon ziemlich früh immer wieder Begegnungen gehabt und wir haben schon öfters mal zusammengearbeitet und das war auf Einladung von der Kunsthalle Graz.
Aber mir ist jetzt gerade eingefallen, ich war letztes Jahr auf der Vienna Contemporary und da habe ich ja auch eine Arbeit von dir gesehen.
Genau.
Genau.
Das war übers Land Steiermark,
genau.
Weil diese Messestand quasi von den Stipendiatinnen vom Land Steiermark bespielt wurde. Genau, da war ich dabei.
Genau. Hast du eine Ahnung, wo die Parallel Vienna heuer stattfindet?
Ehrlich zu sein, nicht.
Letztes Jahr war sie in zum...
beim Otto-Wagner-Spital war sie letztes
Jahr. Otto-Wagner
war es, genau.
Ja.
Ziemlich schön.
Genau, ziemlich ich wohne nicht so weit weg von dort.
Ach so, genau. Letztes Jahr hattest du ein Stipendium in Budapest, da hattest du ein Atelier, in dem du arbeiten und ausstellen durftest. Woran arbeitest du jetzt gerade?
Jetzt?
Und wo vor allem?
Ich arbeite hauptsächlich in Wien aktuell, studiere aber in Linz und Wien gerade gleichzeitig.
In Linz und in Wien?
Genau. Ich studiere in Linz in der Klasse Plastische Konzeptionen im Master und in Wien in der ortsbezogenen, auf der Angewandten.
Ah.
Genau.
Das wusste ich ja nicht.
Das ist auch eher neu. Also ja, ich arbeite hauptsächlich in Wien, aber doch auch in Linz und auch immer wieder in Graz. Also ich glaube, die drei Städte sind so das Dreieck, wo ich mich mit meiner Arbeit einfach irgendwie konstant bewege. Und woran arbeite ich gerade? Also meine letzte Arbeit war eine Ausstellung in einem Glashaus, in einem ehemaligen Glashaus von einer Gärtnerei.
Genau, das passt ja auch zum Kunstgarten.
Genau, das passt auch ganz gut dazu. Und zwar ist dieses Glashaus, wird als Ausstellungsraum genutzt in Oberösterreich in Ottensheim, Galerie im Glashaus. Und als es gegründet wurde, war ich da bei der ersten Ausstellung dabei und der Ort hat mich irgendwie in meiner Arbeit beschäftigt und ich habe so gemerkt, dass dieser Ort so nachhaltig mit meiner Arbeit irgendwie in Berührung steht und ich habe dort einerseits mit Material von dort gearbeitet, aber dann losgelöst von dem Raum, habe ich aber dann mit einem Abstand von 2 Jahren gemerkt, dass dieser Raum mich so stark beschäftigt hat, dass er eigentlich immer noch in den Arbeiten mitschwingt und deswegen habe ich mir dann entschieden, zurückzugehen in den Raum und dort eine Ausstellung zu machen und meine Arbeiten, die zwar nicht in dem Raum entstanden sind, aber mit den Schwingungen eigentlich von dem Raum quasi dann dort wieder zurückzuführen und zu schauen, wie funktioniert das.
Schön. Und welche Materialien von dem Ort hast du benutzt?
Ursprünglich habe ich von dort verwendet so Dämmmaterialien, die an der Außenfassade von einem hinteren Gebäude hinter dem Glashaus waren, wo durch Benutzung und durch, also dieses Gebäude wurde einfach nicht verkleidet mit einer Fassade und deswegen war dieses Dämmmaterial quasi offen über viele Jahre. Und durch die Begegnungen, die dort stattfinden, haben sie einfach Spuren, Kratzer, Schmutz, Verletzungen in dem Material ergeben. Und ich habe das dann quasi als bildhauerisches Material versucht, in den White Cube zu übersetzen und daraus skulpturale Setzungen zu machen, ohne das Material an sich zu verfremden.
Mhm.
Und die Ausstellung, die ich dort gemacht habe, jetzt hat geheißen If Fox and Hare Were to Say Goodnight.
Voll der süße Name. Ja.
Genau.
Okay. Überhaupt ist das so schöne Titel für deinen Kunstwerk.
Danke.
Also, ja.
Und da habe ich eigentlich versucht, so an einer Praxis irgendwie sowas zu verwirklichen, woran ich jetzt schon länger arbeite, quasi an einer Arbeitsmethodik oder Weise, wo ich mit unterschiedlichsten Materialien arbeiten kann, verschiedene Objekte. Bei mir entstehen einfach verschiedene Objekte aus verschiedenen Materialien auch. Also ich arbeite ja manchmal mit Wachs, ich arbeite gerade viel mit Papier wieder, ich arbeite da mit Keramik oder Metall. Wie quasi diese verschiedenen Komponenten immer wieder unterschiedlich zusammenstellen kann und so auf unterschiedliche Räume reagieren kann.
Genau.
Deswegen war diese Arbeit dort auch sehr multimateriell.
Und ich habe auch gesehen, du hast auch die Strumpfhose wieder benutzt, vor 2 Jahren. Weil, also das erste Mal habe ich eine deiner Arbeiten gesehen bei einer Ausstellung in der Neuen Galerie. Da hast du eben, also du hast mir da erzählt, du hast ganz viele Aktstunden absolviert, also ganz viel Akt gezeichnet und hast dich dann entschieden, als Leinwand die Strumpfhose, also Nylon-Strumpfhose herzunehmen und hast die Zeichnungen aber aufgenäht.
Genau.
Die Fäden hängen dann so runter und das ist eh schon so ein Sprung ins Plastische, weil man muss das eigentlich ja von beiden Seiten anschauen, das Bild. Also es sollte eigentlich mitten im Raum hängen, nicht an der Wand, weil man es ja von vorne und hinten anschauen kann. Und die Strumpfhose zieht sich dann auch ein bisschen durch dein Werk.
Ja, sie hat wahrscheinlich gerade eher eine Pause, aber ja, er hat dann noch einmal
kommt immer wieder vor.
Hat einen kurzen, eine kurze Rückkehr gehabt vor 2 Jahren noch einmal.
Genau, da hast du sie in so Tetra-Packungen und Epoxy.
Genau, da habe ich sie so eingegossen und auch mit Gips gearbeitet. Ja. Genau, Gips ist auch ein Material, das irgendwie vorkommt. Ja. Und ja, du hast am Anfang erwähnt, dass ich Fotografie mache. Mhm. Und da würde ich gerne dazu sagen, dass bei mir die Fotografie mehr ein Recherchematerial ist, würde ich sagen. Und nicht unbedingt die Fotografie als Hauptmedium bei mir drinnen ist. Aber das wollte ich einfach voll gerne erklären, weil ich finde, dass die Fotografie mir vor allem so analog zu fotografieren oft hilft, einfach so Räume festzuhalten oder so eine Art, das einfach auch wie ein Material dann sehen kann und wie eine Art Studie oder Recherche, genau.
Ja. Imi, wieder zu dir. Also, bei dir im Kunstgarten gibt es eben Musik, Lesungen, auch Theater und zeitgenössische Kunst anzuschauen, aber du wohnst ja auch dort.
Ja.
Also wie ist das für dich, wenn sich so, also am Wochenende kann ja eigentlich jeder kommen zu bestimmten Zeiten, aber du wohnst ja in einem Museum, wie ist das?
Ja, es ist ein privates Museum sozusagen. Es ist über diese Sammlungen, die bei uns entstanden sind, weil diese Vielfalt so reich macht. Also ich finde diese Vielfalt an Pflanzen, an Büchern, an Kunstwerken.
Tiere habt ihr auch viele.
Das ist ein immateriell. Für mich ist es ein immaterieller Reichtum, den du dir einfach schaffen kannst, indem du schaust.
Mhm.
Indem du schaust oder riechst, na, dann hast du auf einmal Erlebnisse. Du eröffnest dir sozusagen Räume, die deine Fantasie anwerfen und dann geht's schon los, nicht? Dann bist du eigentlich ein Mensch. Ne? Dann bist du Mensch und jetzt habe ich den Faden verloren.
Na, wie es ist, in einem Museum zu arbeiten, zu leben.
Ach so, ja, genau. Und da hatten wir eben so wahnsinnig viele Sachen. Und ich habe mir gedacht, manche Menschen, die haben keine Möglichkeit, die kennen das nicht. Es ist ja so, dass in unserer Gesellschaft irgendwie schon alles mit dem Bildungsweg irgendwie zusammenhängt, nicht?
Ja.
Und du kannst dir eine Welt aufmachen, du kannst lernen, eine Welt kennenzulernen oder du hast diese Möglichkeit eben durch deinen Hintergrund weniger und da hängt es dann von der Persönlichkeit ab, ob du stark genug bist, dass du einen Hintergrund verlassen willst und in eine neue Welt aufbrichst oder nicht. Und um da irgendwie mitzuhelfen für Menschen, die diese Möglichkeit nicht hatten, sich eine neue Welt zu erobern und kennenzulernen, habe ich mir gedacht, wir machen den Garten auf für die Leute, die das nicht kennen. Wir machen unser Haus einfach auf und zeigen, wie wir leben, was uns glücklich macht, was wir verändern wollen, welche Ansichten wir haben, was irgendwie ins Gleichgewicht gerückt gehört, etc. etc. Es stehen natürlich an erster Stelle die Menschenrechte, nicht? Die Menschenrechte, wenn es schon um Träume geht, dann wäre es ein Traum, sagen wir, eine Illusion, eine Hoffnung, weil Traum kann ja auch ein Albtraum sein.
Genau.
Dass die Menschenrechte zumindest von den Nationen, die sie unterzeichnet haben, einmal wahrhaftig umgesetzt werden. Ja, das wäre schon was Unheimliches. Und dazu nützen eben alle, die da mitmachen, die Künstlerinnen und Künstler, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und unser Medium Natur, mit dem wir lernen müssen, besser umzugehen. Nicht? Das ist, ja.
Und ihr habt ja beide auch ein wichtiges Werkzeug, du und dein Mann, weil ihr habt ja beide unterrichtet.
Ja, wir haben beide unterrichtet, genau.
Und das hilft ja auch beim Vermittlung.
Wir haben beide unterrichtet und das ist natürlich, du gehst ja in die Schule, nicht? Du gehst in die Schule und da lebst du in einer mehr oder weniger schon Scheinwelt auch, weil die wird immer so viel Gutes und Wahres und Schönes vorgeschwärmt. Und wenn die Kinder dann in die Welt kommen, ist es auf einmal ganz anders, nicht? Da gibt es Streit, Rauferei, Neid und alles andere. Und die Kinder kommen mit ihrer guten Gläubigkeit da hinein, die Kleinen, schau dir an, die kleinen Kinder alle, wie sie kommen, wie sie entzückend sind. Wenn sie mit der Schule irgendeine Veranstaltung haben, da reden sie alle und zeigen, was sie machen, in ihrer Unschuld, nicht? Und dann wird ihnen allerhand erzählt, das in Wirklichkeit aber ganz anders ausschaut.
Mhm.
Ja, und damit eben das allen bewusst wird, dass diese Möglichkeiten, die die Menschen haben, gerecht verteilt werden müssen, diese Entwicklungsmöglichkeiten, haben wir eben den Garten und das Haus aufgemacht. Wir haben das aufgemacht.
Und das für ist alle, schön, genau. Nicht?
Für interessierte Besucherinnen und Besucher. Und wir stellen auch auf der Straße aus. Ne? Wir
genau,
stellen auch auf der Straße finden. Aus, ja. Damit Menschen, die nicht kulturaffin sind, einfach über die Bilder, die sie da sehen, vielleicht ins Jetzt gerückt werden.
Genau. Und was ich so sehr mag am Kunstgarten, ist eben die zeitgenössische Auswahl der Werke, die präsentiert werden, weil die findet man überall anders auch. Und du hast mal gesagt, also der Kunstgarten ist ja im Gries, da gibt es rundherum so Einfamilienhäuschen mit Trampolin und Swimmingpool und auch Gemeindebau.
Ja, ja.
Und du hast mal gemeint, der Kunstgeschmack, das finde ich ein ziemlich schönes Zitat,
ja,
der Kunstgeschmack
also das ist natürlich mit der Kunst überhaupt eine Geschichte, wo ein großes Verständnis auch dazu gehört, weil es gibt Leute, die, ich muss jetzt nur an die Nachrichten denken im österreichischen Fernsehen, da gibt es oft Kunstbeiträge, da wird mir schlecht, es wird mir einfach schlecht, da werden grauslichste Sachen gezeigt, irgendwelche unmäßigen Figuren, irgendwelche Ostereiermalereien, nämlich auf groß aufgestellt in einem Park mit irgendwelchen Bezeichnungen, wo man was einkaufen kann oder wo man einen Haarschnitt kriegen kann. Also ich frage mich, wie der österreichische Rundfunk da seiner Verpflichtung nachkommen möchte, die Kultur zu verbreiten. Er hat ja diese Verpflichtung auch, die haben wir ja als Lehrer auch einmal abliefern müssen, nicht? Die Werte des Guten, Wahren und Schönen und denen zu dienen. Und manchmal kommt mir das vor, als wäre es die reinste Volksverblödung, wenn ich ehrlich sein darf, nicht? Welche Sachen da vorgestellt werden? Nichts gegen eine feine Ostereiermalerei. Gibt ja wunderschön bemalte Ostereier. Kannst nichts sagen dagegen.
Na?
Sorgfältig und schön gemacht. Aber es gibt auch unmögliche Sachen, wo einem die Haare zu Berge stehen. Und da sehe ich schon etwas in der Verantwortung des Rundfunk auch. Und der zuständigen Behörden, das in die richtige Richtung zu lenken, dass die Menschen nicht sagen, ja, wir machen jetzt eine Kindergartenausstellung für Erwachsene, wo die Erwachsenen so arbeiten wie Kinder.
Okay, halt. Aber man muss jetzt sagen, ich muss den Rundfunk auch verteidigen, weil du hast ja eine sehr, sehr große, umfangreiche Filmesammlung zu Hause. Und wie ist die zustande gekommen?
Die Filmesammlung?
Mhm.
Die Filmesammlung, die ist zustande gekommen, indem ich auf Arte zum Beispiel, das ist ein Programm, das sehr oft sehr gute Filme bringt, recherchiere und Filme aufnehme.
Genau.
Na, das ist schon ganz gut. Im österreichischen Rundfunk gibt es hier und da Filme, die man aufnehmen kann.
Ja, also rund um die Diagonale zeigen sie immer alte.
Aber, also da würde ich mir wirklich mehr für die Kunst wünschen, weil die jungen Künstlerinnen und Künstler, die sich wirklich um das Wohl der Welt sorgen, um das Wohl der Menschheit sorgen. Ich meine Welt auch, weil ohne die Natur und alle anderen Mitlebewesen gibt es die Welt ja nicht.
Genau.
Und diesen Künstlerinnen und Künstlern müsste ein viel größerer Raum eingeräumt werden. Ich habe wirklich nichts gegen Ostereier, aber im Verhältnis dazu, wie lang die Beiträge dazu sind und die Berichte zu zeitgenössisch wirkenden Künstlerinnen und Künstlern, da ist schon eine große Diskrepanz drinnen.
Ja. Was sind jetzt eigentlich wichtige Räume für euch? Also, welche Räume haben euch in letzter Zeit inspiriert? Künstlerisch oder menschlich, Lisa?
Ich glaube, das Glashaus, von dem ich vorher gesprochen habe, war so ganz präsent in den letzten Jahren, aber irgendwie während ihr mich gesprochen habt, habe ich irgendwie auch gerade dran denken müssen an meinen letzten Aufbau im Kunstgarten. Wie lange ist das her? 2 Jahre. Und diese Erinnerung dran, das war ein Maitag und es hat geregnet in Strömen und das hat irgendwie einen Raum erzeugt, der war so nachhaltig prägend für mich. Ich habe auch in meinem Text in den Paradise Found in der Kunstgarten-Publikation drüber geschrieben, dass das so, dieser Raum, der durch den Regen und mit den Gerüchen und Düften im Kunstgarten, dass sie so da aufgetan hat, das ist so eine Erinnerung für mich, die einfach so hängen geblieben ist. Und ich glaube, das kann man auch als Raum betrachten. Genau.
Und du, Emil?
Ich liebe den Skulpturenpark.
Der
Skulpturenpark ist ein wunderbares Areal. Du kannst wandern und auf einmal taucht wieder was auf. Es ist ein Erlebnisraum besonderer Art. Und es ist ein geschützter Raum.
Genau.
Es ist wie in einer italienischen Stadt, wo Leute nur zu Fuß gehen, wo keiner aufpassen muss, dass irgendeiner ums Eck braust und dich niederfährt. Du kannst deine Kinder laufen lassen. Es ist ein geschützter Raum, in der Kunst wächst.
Genau.
Das ist was Fantastisches, finde ich. Und solche Räume sollten eigentlich in jeder Stadt viel mehr eingebaut werden noch. Dass solche Begegnungszonen mit diesem künstlerischen Anspruch da sind, wo die Künstlerinnen und Künstler auch was vermitteln. Und da komme ich auch zu Werten. Es gibt ja auch Werte. Ich stehe auch zu Werten. Nehmen wir mal die Menschenrechte, das sind Werte. Und wenn Künstlerinnen und Künstler sich damit auseinandersetzen, dann sollte das wirklich im Volk existieren, nicht? Das ist eine Volkskultur, dass diese Wertigkeiten des Jetzt und der jetzigen Zeit, die uns fit macht, machen soll für die Zukunft, dass das für alle sichtbar ist und spürbar ist und erreichbar ist. Und ich finde wirklich, dass in einer Stadt mehrere solche Plätze geschaffen werden sollten, wie der Skulpturenpark, kleinere halt, wo halt sowas stattfindet.
Ja, und auch konsumfreie Räume, wo man nicht unbedingt
Mit Wasser.
Mit Wasser.
Ja, mit das Wasser. Ist das ist auch was Wesentliches, finde ich. Ja.
Und wir haben da, sieht man natürlich nicht, weil es ja ein Podcast ist, aber wir haben da 2 Bücher vor uns liegen. Ich meine, du bist ja nicht nur Schauspielerin, Lehrerin, Kuratorin, Museumsleiterin und Regisseurin, bist auch Autorin, hast 2 Bücher rausgegeben, eben zu 10 Jahren Kunstgarten und jetzt voriges Jahr ist Paradise Found zu 20 Jahre Kunstgarten. Und wolltest du nochmal erzählen, magst du nochmal erzählen, wie das Buch zustande gekommen ist?
Ja, da muss ich meine Tochter unheimlich loben.
Ja.
Die hat ein Konzept entwickelt, die Anaïs Horn. Und ich habe dann die Künstlerinnen und auch sie, die Künstlerinnen, angeschrieben. Wir haben nicht alle genommen, ich habe sie nicht gezählt. Also das mit dem Zählen ist mir irgendwie zuwider. Aber es haben hunderte Künstlerinnen und Künstler mitgemacht. Aber wir haben einige angeschrieben. Wir haben ja eine bestimmte Dimension vom Buch uns vorgestellt, dass sie einen Beitrag gestalten, der sie mit Kunstgarten verbindet. Das ist der Beitrag, der eine Aussage macht zu dem Ort, an dem sie gearbeitet, gewirkt haben. Das sind eben aus dem bildnerischen Bereich.
Aber es gibt auch eine Komposition.
Zum Beispiel die...
Ja, die Lisa,
genau. Die ja eine wunderbare, die erste Ausstellung, die wir gehabt haben, war eine herrliche Ausstellung. Das war auch so eine Republikfeier, mehr oder weniger.
Republikfeier.
Was hatten wir damals? 70 Jahre oder was? Republik? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Schon so lange.
Und wir hatten eine Strumpfhoseninstallation. Und ich habe gesagt, wir sind die Bürgerinnen im Zuschauerraum. Wir sitzen unten sozusagen... wie in einer Höhle, wo Stalaktiten und Stalagmiten aufeinandertreffen. Und die Republik, die wächst runter und wir wachsen hinauf. Und wie gehen wir mit der Republik um? In Wirklichkeit war das natürlich auch eine Installation für Frauen. Denn die Situation der Frauen hat sich ja in der Republik, ich bin so alt wie die Republik heuer, also es ist eine 80-Jahre-Feier, genau richtig. Genau. Ich habe das alles mitgemacht, was die Frauen nicht konnten und wie die Beschränkungen waren und so weiter und so fort. Also das war eine großartige Installation, die lange war, lange gehangen ist, bis die Strumpfhosen sich so gedehnt haben, dass sie den Zuschauerinnen und Zuschauern vors Gesicht gewachsen sind. Dann habe ich sie hinter den Teich gegeben und da hat sie auch noch lange verharrt.
Ja, und da muss man dazu sagen, dass die Installation eine Weiterführung war von einer ursprünglich ersten Installation, die hat geheißen Unter dem Darunter. Mhm. Nein, die erste Arbeit war Darunter, die im Kunstgarten war Unter dem Darunter.
Ja.
Und das Darunter war Arbeit in der Bordsteinschwalbe, das damals von Kevin Peider initiiert war, dieser Raum.
Genau, der ist jetzt beim Schaumbad.
Ja. Genau, und da gab es eben diesen Ausstellungsraum, der ein Loch im Boden hatte und quasi dieses Loch gab den Blick frei für ein Darunter und für ein, das Untergeschoss sozusagen. Und es galt quasi, dieses Loch zu bespielen und ich habe dieses Loch mit einer Installation bespielt, die aber dann nur von oben sichtbar war.
Mhm.
Und die Weiterführung dieser Installation war dann quasi das Unter dem Darunter, wo wir uns dann wirklich darunter befunden haben, auf der Bühne oder auf der Tribüne eigentlich im Kunstgarten.
War das eine Installation oder ein Theaterstück? Wenn du davon redest, immer klingt es wie ein Theaterstück.
Es war eine Installation von mir, die über der Tribüne, wo die Besucherinnen sitzen, wenn sie ein Theaterstück anschauen, gehangen ist, genau. Und so irgendwie dann integriert war in die Bühne.
Aber jetzt wollte ich dich noch schnell fragen.
Und das waren halt, und natürlich auch die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die bei uns aufgetreten sind, wie die Frischmuth oder die Dänemarkova oder eben Komponistinnen und Komponisten, die bei uns waren und für uns was komponiert haben. Und die haben dann ihre Arbeiten auch verewigt in dem Buch. Und da wird über uns halt in Erfahrung gebracht, musikalisch, was man für Gefühle haben kann oder literarisch, was man über uns denken kann, was dort passiert.
Lisa, magst du dein Kurzwerk vielleicht nochmal kurz beschreiben, weil ich denke, das ist eines, das in Budapest entstanden ist.
Genau, zu der Zeit war in Budapest auf Residency, wo die Anfrage von Imi und Anna ist gekommen ist. Und ich habe in Budapest ganz stark mit Papier und einer Kleisterpapiertechnik gearbeitet, die aus meiner Ausbildung aus der Buchbinderei kenne und eigentlich mittlerweile so im skulpturalen und malerischen Kontext wiederverwendet und ich habe eine Art, also ich habe mich damit beschäftigt anzufangen, oder ich habe angefangen mich mit so Blicke auf Zäune, vergitterte Fenster, so Blicke auf Souterrain Fenster, die irgendwie in meine Recherche aufzunehmen und mich beschäftigt da irgendwie ganz stark so dieses, wer ist drinnen, wer ist draußen, wer ist oben, wer ist unten, wer kann mitgestalten, wer darf mitreden. Und die Kunstgartenarbeit heißt Rose und ist eben Irmi und Reinfried gewidmet und ist so eine Art Anlehnung an ein Rosengitter. Es ist eine rote Arbeit. Und und zur Arbeit gehört der Text, den ich da dazu geschrieben habe, über diese Erinnerung von dem Raum, der sich während dem Regen aufgetan hat.
Voll schön.
Und dem Geschmack von Reinfrieds Kräutersuppe.
Wow. Voll schön. Aber das erinnert mich auch an eine andere Arbeit von dir, die ich sehr berührend fand. Das ist im Kalender. Da hast du ja auch mit dieser Technik gearbeitet.
Ja, also da geht es auch um Spuren. Und ich habe dort in einem Raum, wo ich ein paar Monate lang gearbeitet habe, als Atelier Spuren und Verschmutzungen und Brüche auf diesen alten Fensterscheiben abgenommen mit einer mit so einer Art Rechnungsdurchschreibe-Durchschlagpapier. Mhm. Und so habe ich diese ganzen Schmutzspuren abgenommen und dann weiterverarbeitet in einer Edition von 10 Stück Kalendern, wo diese Spuren quasi zu einer Art abstrakten Malen nach Zahlen, aber ja, genau. Abstrakten Monatskalender sozusagen.
Das ist so ein immerwährender Kalender. Also du hast halt viel.
Ja, nicht ganz wegen dem Februar.
Ah, stimmt. Aber den braucht man eh nicht, weil es gibt so ein russisches Sprichwort, glaube ich, so, dass in einem Jahr, wo der 29. Februar vorkommt, da passiert immer ein Unglück, weil die Leute mehr Zeit haben zum Blödsinn machen.
Ja, und genau letztes Jahr, wo der Kalender entstanden ist, war Schaltjahr.
Also okay, ja. Mehr Zeit gehabt daran
man
zu
arbeiten.
Ich kenne zwei Leute, die am 29. Februar Geburtstag haben.
Ich glaube, ich kenne einen.
Ich kenne niemanden.
Der Josef Fürbers.
Echt?
Zum Beispiel.
Ja, der Josef Schützenhöfer ist auch am 29. Ah, und der Ex-Landeshauptmann, ja. Ach, ich glaube, das ist.
Und die Schwester einer Assistentin von mir hat auch eine Cecilia.
Als Kind ist, glaube ich, schlimm, aber als Erwachsener ist es, glaube ich, angenehm. Also ich würde es angenehm. Du liest eine Frage. Das Kunstwerk hast du der Emi geschenkt. Das kann man dort anschauen. The Rose.
Das Kunstwerk ist bei mir zu Hause. Die Arbeit existiert im Buch, genau. Also die Fotografie
ist im Raumbuch
entstanden.
Okay. Genau. Ja. Die Arbeit ist so entstanden, dass sie quasi als Fotografie dann im Buch existiert. Okay.
Emi, bei dir gibt es ja auch Theaterproduktionen, das haben wir jetzt eh schon angesprochen. Mhm. Hast du da was, also welche Art von Theater zeigst du da? Weil da ist man ja eingeschränkt, weil es gibt, ist jetzt kein klassischer
Also heuer zum Beispiel machen wir wieder was, wo Frauen zu Wort kommen. Es ist überhaupt so, dass wir eine Reihe Women Empowerment haben, weil ich finde eben, das muss eben auch eine gewisse Gerechtigkeit entstehen über die Positionierung von Frauen und Männern, weil man soll sich achtungsvoll gegenübertreten können. Und da müssen eben die Frauen noch ein bisschen bevorzugt werden, weil die Männer bis jetzt eigentlich sehr viel Vorrechte gehabt haben, die den Frauen verwehrt waren. Also es geht eher um frauenspezifische Anliegen, die aber für die Welt und für die Männer Bedeutung haben, weil ich finde, man kann nur miteinander, nicht? Ja. Aber es geht darum, die Position von Frauen zu stärken und auch, wir stellen auch viele Frauen eben vor in Literatur und Film und so weiter. Die Han Kahn jetzt zum Beispiel mit der Vegetarierin oder so, wo es darum geht, dass wie kann eine Frau aus einem so festen Regime ausbrechen und irgendwie sich selber verwirklichen, in dem Fall überhaupt nicht? Die muss sozusagen sterben. Das ist der einzige Ausweg, weil keiner das akzeptiert, dass die Rechte hat, weil das ist in der Gesellschaft nicht üblich und so. Also das sind schon so Hinweise, wo der Blick vielleicht geschärft wird von dem einen oder anderen auf sein Verhalten und auch dem Verhalten von Frauen, indem sie sich unterwerfen. Voriges Jahr haben wir zum Beispiel eine Frischmut dramatisiert, genau. eine Geschichte, wo es um eine Flüchtlingsfrau ging, die das Leben hier bei uns eben irgendwie völlig unvollkommen empfinden hat müssen, weil es keine richtige Integration gegeben hat. Nicht? Weil, ja, ist ein großes Problem. Integration ist ein riesiges Problem. Aber die Menschenrechte stehen da auch im Vordergrund, nicht? Weil man hat nicht nur Rechte, man hat auch Pflichten.
Man hat auch Pflichten, genau.
Also da bin ich schon dafür, dass wir Pflichten haben und dass auch jeder Mensch die Verpflichtung hat. Il est obligé. Also es geht nicht anders. Jeder Mensch hat eine Verpflichtung, sich entsprechend zu verhalten. Das gilt für alle.
Ja.
Also da bin ich schon streng.
Aber wie ist es mit den Theaterstücken? Setzt du die dann um oder engagierst du Regisseure und Schauspielerinnen oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, ich engagiere entsprechend unserer finanziellen Situation. nicht? Halt jemanden und ich trete immer selber an. Es ist ja das Problem, dass ich eigentlich bei allem selber antreten muss und muss fast alles selber machen. Na, weil ich nichts leisten kann und ich mich auch nicht bezahlen kann. Voriges Jahr habe ich das erste Mal eine Bezahlung gekriegt für diese, in diesen 20 Jahren. Weil da hat es eine Fair Pay-Sache gegeben und von dieser Fair Pay-Sache habe ich profitieren können. Das war das erste Mal, war natürlich toll. War natürlich
mit
toll.
Mit 80 kriegt man Fair Pay das erste Mal, das war hurra.
Ja. Heuer ist natürlich nichts.
Jetzt hast du es eh schon einmal gekriegt, jetzt passt es nicht
nochmal. Genau, es reicht. Nach 80 kann man eh vergessen, genau. Altes genau. Eisen.
Nein, aber ich wollte jetzt nochmal was erwähnen, das habe ich nicht fertig geredet. Du machst ja am Sonntag immer das Zimmerkino, das ist in der Privé.
Ja.
Und das ist eigentlich geplant als Open-Air-Kino im Garten, aber…
Im Garten, wenn es warm und schön ist und sonst sind wir halt drinnen. Wir haben drinnen noch eine Leinwand und…
Es ist sehr gemütlich Plätze. Drinnen. Ja.
Dort hängt auch dein Bild.
Und das ist auch ganz… Genau. Also, ja, ich suche da schon immer… besondere Filme aus. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Rohrwacher, da hat es eine Trilogie gegeben. Jetzt kommt der letzte Teil, der heißt Chimera. Chimera. Auch eine Geschichte. Also die ist eine, finde ich, ganz gute Regisseurin, eine Italienerin. Ja.
Genau. Nochmal zurück zu Barbara Frischmuth.
Ja.
Die war quasi Inventar im Kunstgarten, die hat regelmäßig bei euch gelesen. Und sie hat auch drei Gartenbücher geschrieben, aber ihr kennt es euch schon von lange vorher.
Von lange vorher. Kann man drinnen nachlesen.
Ja. Okay, genau.
Ja.
Na, Forum Stadtberg war das, oder? Ja, da war sie ja beide tätig. Genau. Und jetzt ganz eine andere Frage. Also natürlich spielen Generationen bei dem Gespräch, also ich habe mir überlegt, wie man das einbauen kann. Und dann ist mir eingefallen, eine Freundin, die Schauspiel studiert hat, hat mir mal den Begriff indifferentes Alter beigebracht. Und das müssen die halt lernen, die Schauspielerinnen. Das heißt einfach, indifferentes Alter ist einfach ein Alter, das jedem Menschen gut steht. Sein ganzes Leben lang. Wurscht, wie alt der tatsächlich ist, er oder sie. Und wurscht, das ist unabhängig davon. Und wir haben dann eine ganze Nacht damit verbracht, alle zu einzuteilen und so. Und jetzt wollte ich euch fragen, wie ihr euch selber, also welches indifferente Alter ihr euch selber geben würdet. Und damit es ein bisschen leichter ist, gebe ich euch Beispiele. Zum Beispiel Donald Trump. Welches indifferente Alter würdet ihr ihm geben? Also
12.
Genau, das wäre genau das so. Trotziger, präpubertierender Bub oder Kind halt, egozentrisch und ohne Verantwortung. Oder Woody Allen. Also ich finde, der hat sich immer schon wie ein Pensionist benommen. Ich habe vor kurzem einen Film von ihm gesehen. Da war der Protagonist 21 und der hat geredet wie ein uralter Opa.
Ja. Hätte jetzt auch so 60.
Ja, genau. Gesagt, genau.
Ja.
Und dann habe ich noch ein Beispiel. Ich habe an Leute gedacht, die wir alle kennen. Dagmar Koller, die Operettendiva.
Schwierig.
17 würde ich sagen, so durchgeknallte Ballerina. Nein, aber also ihr müsst nicht, aber könnt ihr euch selbst da irgendwo?
Also das ist wirklich schwer.
Manchmal nein, ich kann
bin
auch
ich wie ein Kind und manchmal bin ich wie ein Greisin. Also ich meine, ich kann so staunen, wirklich, als hätte ich die erste Erfahrung gemacht und dann bin ich wieder, was sagen wir, keine Ahnung. 58.
Ich hätte, Lisa?
Boah, ich glaube, oder ich, mein Gefühl, ich habe mir eigentlich mein ganzes Leben lang immer so ein bisschen älter gefühlt, als ich war. Mhm. Und jetzt bin ich 30 und jetzt fühle ich mich so alt, wie ich bin und das ist irgendwie auch voll angenehm. Ja, aber manches Mal fühle ich mich dann auch wieder extrem jung und denke mir so, ach, das hätte ich irgendwie als Teenagerin machen können oder diese Erfahrung wäre dann, also ich glaube, ich weiß nicht, das ist voll extrem schwierige Frage.
Ich meine, es ist eine Spaßfrage, weil es geht so wie Sternzeichen. Es geht halt um Archetypen, die man halt, also alterweise Mann ist ja auch so ein Archetyp, den man hat. Es gibt auch junge Frauen, die sich wie alterweise Männer benehmen. Und es ist halt so ein Smalltalk-Thema auch. Aber ich finde es lustig, weil zum Beispiel ich hätte dich eher mir immer so, also ich ich weiß ja, dass du erwachsene Töchter hast. Und ich bin aber erst draufgekommen, wie ich nachgeschaut habe, diese, wie du Bürgerin der Stadt Graz geworden bist. Aha. Da habe ich richtiges Alter gefahren, bin fast vom Stuhl geflogen, weil ich, also ich hätte dich so um die 40, aber jetzt gezwungenermaßen, weil ich gewusst habe, dass du schon Kinder hast und eigentlich habe ich ja gewusst, dass du in Pension bist. Aber ich würde dir geben so 17. Ja. 17 aber ist für mich so ein Alter, das ist jetzt gar nicht so, das ist, da hat man die Pubertät überstanden, das ist eigentlich ein ziemlich arges Alter. Und ist glücklich, dass man es überlebt hat.
Die Antriebskraft hat. Genau.
Ja, aber man ist auch fokussiert und offen für neue Sachen. Ja. Aber man kann schon ein bisschen gut von schlecht unterscheiden. Ja. Das kann man schon. Es verliert sich nachher wieder ein bisschen. Aber ich finde, das ist so ein Alter, wo man so fresh ist und offen für neue Dinge. Ja, das würde ich dir jetzt geben.
Ja, das sollte man sich bewahren.
Genau.
Nicht? Ja. Gibt es ein Sprichwort, bleib immer Kind im Herzen, weil Kinder glücklich sind oder so, ne? Naja.
Ich glaube, bei mir ist 22 das Alter, was du gerade beschrieben hast.
Echt?
Wäre so diese Zahl, die zu dieser Beschreibung passt, ja. Ich war voll gern 22.
Echt?
Ja.
Ich war voll gern 17 und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir jetzt die gleichen Sachen gefallen wie damals.
Ja, also es wäre schon schön, jünger zu sein mit dem Wissen, das man hat.
Ja, genau.
Ohne dem Wissen, das man hat, alles das noch einmal.
Genau.
Das wäre eine harte Geschichte.
Ja, auf das Wissen möchte ich nicht.
Aber ich finde es irgendwie gerade schon auch schön, älter zu werden.
Ja.
Wirklich. Ja.
Also, ja. Zum Abschluss wollte ich euch noch fragen, es ist ja, wir befinden uns in einer Zeit, in der sehr viele Räume auch verschwinden. Und wenn man jetzt, also soziale Räume verschwinden, kulturelle und auch öffentliche. Also es ist also die Gesellschaft tendiert dazu, sich zurückzuziehen. Nicht, es war vor Corona auch schon so. Und da arbeitest du ja dagegen, gegen diese eigene Swimmingpool, eigenes Trampolin, eigener Schrebergarten. Welche Räume brauchen wir heute dringender denn je? Und also in der Gesellschaft? Und welche Figuren braucht es dazu, um diese Räume zu gewährleisten? Aber das müssen nicht öffentliche Figuren sein, das können auch so Eltern zum Beispiel sein. Weil wenn die Eltern Künstler sind, dann ist es für die Kinder auch leicht.
Ja, also ich finde, es braucht vor allem für Kinder und Jugendliche in allen öffentlichen Bauten, die geplant oder gebaut werden, Gemeinschaftsräume, die zur Kommunikation freigehalten werden, wo aber auch Leute integriert sind, die erstens einmal versuchen, die Kinder zu erreichen, also ausgebildetes Personal. Die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Sachen kennenzulernen, die vielleicht im eigenen Haushalt nicht gekannt werden. Also wenn in einer Siedlung zum Beispiel, dass sich die Leute treffen können. Erstens einmal, es soll keine Überwachung sein, es soll eine Möglichkeit sein, was kennenzulernen. Und es ist auch eine Achtsamkeit gegenüber den Jugendlichen, dass sie nicht irgendwelchen
Blödsinn machen.
Komischen Fake-Nachrichten oder so aufsitzen. Also ich meine etwas, wo sowas gepflegt wird. Sie führen jetzt ja eh ein, glaube ich, in den Schulen auch, dass Kurse gehalten werden, wie man umgeht mit dem Internet und so weiter.
Ja, angeblich soll auch Demokratie unterrichtet werden bald.
Genau. Und ich finde, da sollten Gemeinschaften entstehen, wo eben Diskussionsräume sind, dass das Abdriften in bestimmte Richtungen verhindert wird. Einfach das gefährliches Abdriften verhindert wird. So einen Raum würde ich mir wünschen für die Kinder und Jugendlichen.
Ja, Räume im Hier und Jetzt, oder? Räume, die zwischenmenschliches Miteinander und Zuhören. Ja, ich weiß nicht, das war gerade letzte Woche, glaube ich, so eine Sendung über das Zuhören im Ö1. Und ich weiß nicht, ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich muss gerade irgendwie dran denken. Also mein Vater, der ist Buschauffeur und der bringt die Gymnasiumskinder in die Schule mit dem großen Bus. Und es gab so eine Zeit, wo auf einmal alles anders war vor kurzem. Und er hat sich gefragt, was ist los? Die Kinder sind so ausgelassen und es ist so laut im Bus und es ist so ein Gaudi und so ein Spaß. Und dann hat er gefragt, was ist denn bei euch los? Und die Kinder haben Handy gefastet in der Schule und alle mussten das Handy zu Hause lassen. Echt? Und das hat so eine große Wirkung gehabt und die haben auch richtig einen Spaß dabei gehabt. Und echt? Ich finde, das ist so eine tolle Idee. Also das als ja, immer das wieder mal echt. Ein Versuch. Also ich glaube, man kann das selber auch machen, dieses Handyfasten und Social-Media-Fasten. Ist
ja, auf die Bedürfnisse des anderen eingehen lernen, zu merken, wann sage ich was Falsches, wann bin ich beleidigend.
Genau.
Das musst du ja lernen. Du gehst oft so unbedacht an irgendwas heran, sagst irgendwas, es verletzt dein Gegenüber, obwohl du es nicht beabsichtigt hast. Das musst du aber lernen. Das musst du erfahren.
Ja, ich wünsche mir auch manchmal, dass das Internet einfach ausgeschalten wird und dass die Leute dann wieder Zeit haben, auch ins Kaffeehaus zu gehen. Kaffeehäuser sind zum Beispiel auch so ein Ort, der verschwindet immer mehr und mehr. Das wünsche ich mich. Ja, und wenn das Internet abgeschalten wird, kann man ins Kunsthaus gehen und dein wunderschönes Buch kaufen, Irmi. Das gibt es dort.
Genau.
Und eben Graz für Tourismus. Büro.
Und bei uns liegt es auch auf. Ja.
Am allerbesten kommen wir natürlich in den Kunstgarten.
Genau. Große Empfehlung.
Genau. Und deine Arbeiten in Graz kann man jetzt noch im Kunstgarten anschauen, wenn man das Buch kaufen geht.
Genau.
Und momentan?
Momentan gerade?
Momentan
in der Sammlung. Habe ich gerade eine Ausstellungspause.
Genau. Liebe Irmi, liebe Lisa, vielen Dank fürs Kommen, für dieses wunderbare, inspirierende Gespräch. Ihr habt alle Fragen, die ich vorbereitet habe, vorher schon beantwortet. Das ist immer das Beste. Ich musste sie gar nicht stellen, ich habe schon ganz viele weggeben. Ich wünsche euch beiden das Allerbeste. Liebe ZuhörerInnen, bitte in den Kunstgarten kommen, zu den Lesungen, zum Kino.
Freut mich.
Zu den musikalischen.
Und internationale Gäste bei der nächsten Ausstellung, freue ich mich schon.
Genau, ihr seid auch Teil der Galerientage im Mai.
Genau,
aktuelle Kunst in Graz. Und ja, vielen Dank und alles Liebe.
Danke, Lydia.
Danke für die Einladung.
Hat uns gefreut.
Sehr. Danke.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.